Ich bin schuldig. So heißt das Thema heute in Folge Nummer 5 bei Jesus, der liebevolle Therapeut, mit Andi Weiß
und Stefan Schwabenmäder.
Und wir sind bei David, also König David, der König David und Batseba. Die Geschichte müssen wir vielleicht kurz nochmal erzählen, um da eigentlich eintauchen zu können. Aber davor möchte ich, weil du hast hier geschrieben im Buch, da steht, ich bin schuldig, die Urwunde der Schuldlast. Dieses Wort Schuldlast, möchtest du es nochmal kurz?
Naja, also A, glaube ich, ist das Thema, wenn wir nur sagen Schuld, da assoziiere ich immer viel. Und mir war es wichtig, das Schuldlast zu nennen, weil das tatsächlich, glaube ich, die Schwere ist, die ich hier, wir landen wieder bei den zwei Stühlen, auf denen wir sitzen, die Schwere, ich glaube, man sieht hier die Sitzauskerbungen der Leute, nicht, ja, weil es immer nur viele. Übergewichtig ist, also, sondern weil da manchmal Leute sitzen oder oft Leute, die ganz Schweres mit sich rumtragen. Und die Schwere dieser Last ist manchmal nicht so ganz greifbar. Warum ist das denn so schwer? Warum nagt es? Ist das das, was ich da getan habe, was ich da gemacht habe, was ich gesagt habe? Oder warum ist das für mich immer noch so schwer? Deswegen gefällt mir das Schuldlast, okay. Weil das für mich, ich assoziiere das mit so einem Rucksack. Ja, da kommt ein Mensch und hat ein paar Steine in seinem Rucksack, die er mit sich rumträgt. Und wenn wir als Menschen, aber auch als Christen auf das Thema Schuld schauen, möchte ich ja sowohl auf das Thema Schuld schauen, aber auch die Frage der Entlastung. Wie gelingt es denn, eine Entlastung, eine Wiedergutmachung, ein Weiter, ein Trotzdem zu finden? Und das wird sicherlich heute auch im Rahmen dieser Urwunde ein großes Thema sein. Wie gelingt es denn, mit dieser Schuldlast umzugehen? Und wir landen da auch wieder bei einer Person, einer ganz bekannten Person aus dem Alten Testament, dem David, der mich ein bisschen verwirrt in der Beschreibung, ehrlich gesagt. Wir lesen in der Bibel, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wenn ich auf der anderen Seite schaue, was der David so drauf hatte und gemacht hat, gerade was wir uns heute anschauen, denke ich mir, wow, da gibt es aber viele Männer nach dem Herzen Gottes, die eventuell sich aber gar nicht so gut dabei fühlen. Und der David hat sich auch nicht gut gefühlt. Der David, müssen wir mal vorstellen, der war König. Also wenn du König warst, glaube ich, besser ging es nicht.
Ja, ja, also, denke ich mal also, auch. Aber auch da ist eine Last auf dem Amt natürlich.
Das ist eine Verantwortungslast. Ja, also, ja. Aber er hat alles, er hat Macht, er hat Gestaltungsmacht. Er hat genug zu essen, damals auch nicht unrelevant.
Stimmt.
Er hat sehr viele Frauen, damals auch nicht so ganz vorstellbar. Also jetzt heute, dass jemand viele Frauen hat, so, sag mal eine so. Und er hatte viele Frauen und trotzdem passiert was. Und bevor wir in dieses trotzdem passiert was einsteigen, müssen wir mal einen kleinen logotherapeutischen Ausflug machen.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Ich werde oft gefragt, nach einem Konzert, wenn ich erzähle, ich bin Logotherapeut, dann kommen oft Leute und sagen, mein Sohn stottert auch, der war auch schon da. Sag ich, Logopädie und Logotherapie sind zwei verschiedene. Es hat nichts mit Sprache zu tun. Logotherapie ist sinnzentrierte Psychotherapie nach Viktor Frankl, dritte Wiener Psychotherapieschule. Und wenn wir mal schauen, wie das entstanden ist, ist es ganz spannend, denn da sind wir ganz nah bei David.
Okay.
Wir starten mal, wir alle kennen Sigmund Freud. Freud mit seiner Trieblehre, der Mensch, der mit dem Willen zur Lust definiert wird. Freud sagt, um es mal ganz holzschnittartig zu sagen, wir haben Defizite, uns fehlt was in unserer Kindheit, aus diesen Defiziten heraus entwickeln wir unsere Triebe, unsere Lust, um diese Defizite zu kompensieren. Ganz, ganz rudimentär zu sagen.
Genau, ich kenne das auch noch aus der Schule so ein bisschen. Mein Tank ist leer, also muss ich wieder.
Also muss ich wieder auffüllen, genau. So. Also der Mensch definiert sich mit dem Willen zur Lust. Dann haben wir Alfred Adler, Individualpsychologie, der Mensch, der sich über den Willen zur Macht definiert. Also er ringt nach Überlegenheit. Um seinen Fortbestand zu
sichern. Also so grundsätzlich nach seinem Theorem, okay.
Also einmal haben wir den Willen zur Lust, einmal den Willen zur Macht. Jetzt kam Frankl und sagt, alles richtig, alles nachvollziehbar, alles stimmig, nur den Willen zur Lust und den Willen zur Macht, den empfinden ja Tiere auch. Also muss es ja irgendwas geben, was den Mensch vom Tier unterscheidet. Und dann sagt er, den Unterschied zwischen Tier und Mensch ist, dass der Mensch den unbedingten Willen zum Sinn hat. So. Und jetzt sagt er einen Satz, und als ich den vor ganz, ganz vielen Jahren gelesen habe, war das mein Schlüsselsatz und das war meine Einstiegsdroge zur Logotherapie. Weil dieser Satz, der hat mir in meiner Arbeit so viel eröffnet, der hat gesagt, immer wenn der Wille zum Sinn frustriert ist, fällt der Mensch zurück in den Willen zur Macht und in den Willen zur Lust. Und wenn ich diesen Satz nehme, dann bin ich in der Politik, dann bin ich in der Wirtschaft, dann bin ich an meinem Arbeitsplatz, dann bin ich in Beziehungen, bin ich in Freundschaften, bin ich im Gemeindekontext. Immer wenn der Wille zum Sinn frustriert wird, dann kommt es zum Machtmissbrauch oder zum Lustmissbrauch.
Das geht ja eigentlich schon bei der Langeweile los. Also wenn ich keinen Sinn in dem Moment sehe, dann kann das ja passieren. Und da sind wir eigentlich bei David, der die Batseba sieht, eine verheiratete Frau. Ja. Ihr Mann ist in der Armee, ne, Soldat und ist nicht da. Und sie ist, glaube ich, auf dem Dach gegenüber. Und
duscht da oder so, ne, oder macht da irgendwas so.
Und er sieht sie, wahrscheinlich weil es ihm langweilig war.
So, ne? Also, weil Auswahl war anscheinend ja genug da. Ja, also, es war ja nicht so, dass er jetzt dann schon 38 Jahre zölibatär gelebt hat. Und also er hat Macht. Und jetzt kommt der Moment, dass er diese Macht schamlos ausnutzt, dass der Mensch mit dem Willen zur Lust und den Mensch mit dem Willen zur Macht, wie du sagst, vielleicht auch aus einem Vakuum, aus einem Gestaltungsvakuum, aus einem Lust, aus einem Sinnvakuum heraus, sagt, ja, was machen wir dann? Ja, dann. Und plötzlich ist der Mensch den Trieben ausgeliefert und ist nicht mehr Herr seiner Sinne, sondern nimmt diese Macht, die er hat, hätte ja ein anderer Mensch gar nicht so machen können.
Ja? Ja, ja.
Weil der ist ja der oberste Befehlshaber dann als König, und dann schickt er den Mann von der Batseba, schickt er an die Front.
Ja.
So ein Sack.
Ja, und zwar, dass er umkommt.
Ja, so.
Dass er stirbt.
An vorderster Front. Ja. Und sagt, also unverschämter kann es nicht sein.
Durchtriebener geht's gar nicht. Massivster, ne?
Machtmissbrauch. Ja, so. So, und jetzt denkt man sich, ein König hat es schon gut, der kann sowas machen. Jetzt hat er den Mann auf eine gute, pressetaugliche Art und Weise aus dem Weg geschafft. Ja. Jetzt kann er sich ganz liebevoll der Frau annehmen.
Sie ist ja traurig, sie will auch jemanden wahrscheinlich.
Ja, so, ja. Und ich, der nette David, kann sein.
Ja, genau.
So, wär eigentlich gut. Und wenn man so in unsere Gesellschaft schaut, nicht alles landet in der Regenbogenpresse. Vieles bleibt unentdeckt. Viele Menschen können so weiterleben. Ich glaube, wir haben ja manchmal so den Gedanken, wenn man ganz arm, meine Oma hat immer gesagt, ein gutes Gewissen, ein reines Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Ja, so.
Okay,
ja. Also denkt man sich, wer alles brav macht, der hat immer Erfolg, der geht immer gerade Linien und wie auch immer. Die Bibel heißt es, der Herr lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Ja. Also manchmal haben wir Menschen, die vielleicht ganz artig und ganz engagiert und nett und freundlich sind, und die werden schwer krebskrank und sterben. Und dann haben wir Menschen, die unverschämt mit anderen Menschen umgehen, hinterhältig sind, betrügerisch sind und wie auch immer, und gesund bis in die höchsten Puppen leben.
Ja,
so.
Ja.
Und jetzt ist es ja spannend zu sehen, der Tun-Ergehens-Zusammenhang, den Jesus ja später auflöst, den haben wir im Alten Testament ja ganz massiv. Ja? So. Da denkt man ja, also wenn was Schlimmes passiert, dann hat er auch was angestellt. Der David, dem passiert aber nichts. Der kommt da durch, ja, weil er die Macht auch hat, weil der Kontext passt.
Ja, im Gegenteil, er wird ja sogar im Nachhinein immer hochgehalten. Ja, so, ne? Also auch, König, obwohl man diese Geschichte kennt.
Ja, so, ja. Jetzt hat der David aber nicht die Rechnung, ohne den Propheten Nathan gemacht.
Richtig, den gibt es ja auch noch.
Jetzt kommt er, und da passiert was ganz Interessantes. Der Nathan kommt nicht und er sagt zu ihm, du weißt zwar schon, dass es nicht geht, was du da gemacht hast. Vielleicht, ich weiß nicht, warum er es nicht so macht, aber ich entweder aus therapeutischen Gründen, oder er sagt, ich bin zwar Prophet, aber ich lebe auch gerne. Ja, kann auch sein.
Weiß es nicht. Ja.
Vielleicht sagt er sich, wenn ich jetzt komme und dem sage, pass mal auf, geht's noch? Dann sagt er, ja, dann landest du mindestens im Kerker, wenn nicht sogar mehr.
Oder auch an der Front.
Oder auch an der Front. Ja, du, da ist so, noch eine Stelle frei geworden.
Genau.
Ja, okay. Sondern er erzählt ihm eine Geschichte. Er erzählt ihm eine Geschichte, da ist ein reicher Mann und da ist ein armer Mann. Der Reiche hat ganz viele Schafe, der Arme hat nur ein Schaf, und dieses Schaf, das bedeutet ihm ganz viel, das ist ganz wertvoll. Jetzt bekommt der reiche Mann Besuch, und dann geht der reiche Mann zu dem armen Mann und nimmt dem sein einziges Schaf weg.
Um das zu schlachten für den Gast.
Und jetzt passiert was in dem David, und ich weiß nicht, ob die Reue, die jetzt kommt, und Reue ist ja der Moment der Umkehr. Wir lesen mal, glaubst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Nicht Gottes Strafe, sondern Gottes Güte. Glaubst du nicht, dass der sensible, wertige Hinweis dessen, dass du selbst spürst, da ist eine Schuldlast und ich habe die, das Bedürfnis der Wiedergutmachung, der gesunden, nicht der billigen, sondern der gesunden, glaubst du nicht, dass diese Güte dich zur Umkehr leitet? Dass das was Hochtherapeutisches ist. Ja? Nicht geh in dein Eck, schäm dich, peitsch dich aus und stell fest, wie schlecht du bist, sondern glaubst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? So, jetzt kriegt er eine Geschichte erzählt. Und ich glaube, in dieser narrativ-therapeutischen Begegnung darf er plötzlich wirklich fühlen und verstehen, was er da eigentlich gerade gemacht hat.
Wobei er am Anfang sogar eher nur sauer ist auf den Typ, auf den Reichen. Ne? So, ja. Das geht doch nicht.
Ja, so. Ne? Ja. Aber diese Ungerechtigkeit, die er empfindet, hätte er vielleicht für sich nicht empfunden. Warum? Ja, genau. Weil er ja für sich ausreden findet, was er ja macht. Er versucht ja seine Geschichte auch ein bisschen gerade zu biegen und schön zu reden und so. Ja, so. Und dann kommt der Moment, der sagt, nein, das ist Ungerechtigkeit, das ist Unrecht, das stimmt so nicht. Und das ist der Moment, ja, wenn wir Schuld anderer sehen, fällt es uns immer leichter zu richten. Ne?
So. Ja, natürlich. Ja. Die Schuld beim anderen ist auch immer größer.
Immer, so. Bei uns kann man Gründe finden.
Ja. So. Ja, genau.
Und ich glaube, das ist der spannende Moment, dass er plötzlich erkennt, was da passiert. Und das ist der Moment der Katharsis, ja, der Möglichkeit, dass etwas gereinigt wird. So, jetzt sind wir bei der Frage der Schuld. Schuld ist ja ganz ohne. Wir landen wieder am Anfang von Jesus, der liebevolle Therapeut, fange ich ja an mit 8 Leiden des Menschen. Und mein Gedanke zu den 8 Leiden war grundlegend von Viktor Frankl, die tragische Trias, Leid, Schuld und Tod. Frankl sagt, jeder Mensch erfährt früher oder später Leid. Jeder Mensch wird schuldig. An jedem Menschen werden Menschen schuldig werden. Und dass wir alle sterben müssen, dass unsere Zeit begrenzt ist, das macht uns auch zu einem Menschen, zu dem diese 3 Dinge dazugehören. Und jetzt kommt der Moment der Schuld, dass Frankl sagt, wenn wir Dinge, die uns im Leben begegnen, nicht als Strafe annehmen, sondern als Momente, die kommen, als Aufgabe annehmen, dann dürfen wir ja eigentlich, wenn wir so weiterdenken, auch die Schuld, die uns passiert, als Aufgabe annehmen. Oder nicht nur die Schuld, die uns passiert, das ist eine falsche Formulierung, sondern die Schuld, die wir verursachen, das ist ja unsere Verantwortung. Die dürfen wir als Aufgabe annehmen. Weil er sagt, wenn das gelingt, dann können wir Leid in Leistung, Schuld in Wiedergutmachung und die begrenzte Lebenszeit in ein verantwortliches Handeln verwandeln. Jetzt ist es manchmal leicht, oder nicht leicht, ist es wahrscheinlich nie, ist es manchmal möglich, an dem Menschen, an dem ich schuldig geworden bin, eine Wiedergutmachung zu üben.
Das geht, wenn es um Materielles geht, ja, vielleicht. Ne?
Der Uriah, bei dem ist die Entschuldigung schwierig. Er ist tot.
Ja.
Jetzt sagt Frankl, es gibt die Wiedergutmachung am Objekt.
Also die Wiederherstellung materiellen oder Geldzahlen.
Oder an der Person, ich gehe zu dir hin und bitte um Entschuldigung. Oder ich habe der Stichwort Zachäus, der sagt aus sich selbst heraus, ich gehe los, ich habe so und so viele Leute um ihr Geld geprellt und jetzt gehe ich los und das, was noch übrig bleibt, und dann haue ich noch was für die Armen drauf und. Also das ist eine Form der Wiedergutmachung, die übrigens nicht vorgegeben ist von Jesus, sondern die aus ihm herauskommt, dass er sagt, ich merke, ich habe mich an was geklammert, brauche ich ja gar nicht, Wiedergutmachung kann auf die Art und Weise, vielleicht sogar überschwemmen.
Ist das ein ähnlicher Effekt wie bei David, als er plötzlich merkt, das ist ja ungerecht, bei Zachäus, dass er sagt,
natürlich, ja. Er merkt ja, ich habe was genommen, was ich gar nicht brauche oder nicht bräuchte oder was mir nicht zusteht bei der Batzeba, was nicht meins ist. Ja. So. Schuld in Wiedergutmachung, ich merke, manchmal geht es aber nicht am Objekt oder an der Person. Und dann ist es ja spannend, dass die Momente, die mir in der Bibel begegnen und die uns in der Bibel begegnen, immer auch von einem Weiter erzählen. Und dann heißt es ja auch, dass auch Schuld bedeutet, nach dem Weiter zu fragen. Ja, wie geht's denn weiter? Das muss ja weitergehen. Also ich liebe es an den Jesus-Begegnungen. Ja? Wir waren beim letzten Mal, da werden wir öfter landen, weil es einer der ganz drastischen, existenziellsten Begegnungen sind, wo Jesus sich vor die Ehebrecherin stellt und alle plötzlich anfangen, die Steine zu Boden zu werfen und eine schuldige Person Schutz bekommt, um dann zu hören, ich verurteile dich nicht. Und jetzt geh und leb dein Leben. Sündige nicht. Bleib nicht an dem Ort, der dir nicht gut tut. Such nicht was du gar nicht brauchst, sondern geh mal an den Ort, wo du wirklich hingehörst. Wenn wir in der Bibel von Sünde sprechen, dann reden wir auch von Zielverfehlung. Wir schießen an dem Ziel vorbei. Wir treffen nicht das. Wir sind nicht an dem Ort, wo wir hingehören. Oh, was ist denn das für ein schöner Gedanke? Und plötzlich klingt ja da auch im Moment, das heißt ja, wenn wir nach dem Weiterfragen, das heißt ja dann, ja, ich frage nicht, was habe ich gemacht, sondern ich frage auch, wo gehöre ich denn hin? Und wo habe ich denn, was habe ich denn vielleicht auch gemacht, weil ich gar nicht wusste, wo ich hingehöre? Ja? Mhm. Auch das ist ja spannend, die Frage. Frankl hat mal anklingen lassen in einem Vortrag, das fand ich ganz spannend, hat mich sehr, sehr berührt vor vielen Jahren, als er gesagt hat, also in einem Vortrag nicht nur auf die Vergangenheit eines Menschen, sondern auch auf die Vergänglichkeit eines Menschen gegangen ist. Und das ist einer meiner großen Grundpfeiler, die ich in meiner Arbeit oder die ich wichtig sehe, wenn ich mit Menschen Gespräche führe, dass ich sage, ich möchte Menschen ganz tief in ihrer Würde, ihrer Vergangenheit wertschätzen. Mhm. Einen Menschen ohne seine Vergangenheit ernst zu nehmen, heißt nicht, ihn zu lieben, heißt nicht, ihn ernst zu nehmen, heißt nicht, ihn zu sehen. Ne? Ein ja. Mensch muss, und diese Vergangenheit braucht manchmal eine Zeit, um gewürdigt zu werden, um gesehen zu werden, um abgetrauert zu werden, um betrauert zu werden und. Ne? So, mhm. Das ist das eine. Und dann ist es aber auch der Moment, den Mensch an seine Vergänglichkeit zu erinnern. Das heißt, hinter dir liegt eine Vergangenheit, aber vor dir liegt aber auch eine begrenzte Zukunft. Das heißt, wenn es heißt, Leid, Schuld, Tod, ich werde schuldig, an mir werden Leute schuldig, heißt es aber auch, aha, es gibt eine begrenzte Zeit, die mir übrig bleibt. Will ich wirklich nur in meiner Vergangenheit bleiben, in dem, was mir nicht gegeben wurde? Mhm. Es heißt aber auch, ich bin nicht nur meine Vergangenheit, sondern vor mir liegt auch eine Zukunft, die aber auch begrenzt ist. Also die Frage ist, wann will ich denn zu leben anfangen? Wann will ich denn zu gestalten anfangen? Geh und sündige hinfort nicht mehr. So, das beginnt aber heute. Intrinsisch. Nicht, weil ich mich ab heute an alle Regeln halte und jetzt ein braves Bubi bin und deshalb geliebt werde. Nein. Mhm. Sondern ich darf heute. Frankl hat mal gesagt, jeder Mensch hat die Freiheit, in jedem Moment zu entscheiden, wer er sein möchte. Mhm. Ganz spannend. Er hat nicht gesagt, jeder Mensch hat die Entscheidung, frei zu entscheiden, was er tun will, sondern wer er sein möchte. Und ich glaube sehr, sehr oft, wenn wir bei den Urwunden sind und die Art und Weise, Kapitel 3 in dem Buch, sind ja dann die Schutzmuster, also was entwickle ich eigentlich für ein Verhalten aus diesen Urwunden heraus? Ich glaube, oft gelingt uns Leben nicht, weil wir nicht wissen, wer wir sind, wo wir hingehören, was wir zu geben haben, was wir nicht zu geben haben, was wir gar nicht geben müssen. Ja. Ja, so.
Dieser Begriff der Sünde, wie du es jetzt genannt hast, so habe ich das noch nie gehört und das macht ja nochmal eine Weite auf. Dass du hast gesagt, oder Jesus hat eigentlich dann indirekt auch gesagt, bleib doch nicht dort, wo du bist, sondern geh dahin, wo du hingehörst. Mhm. Dass man damit auch Sünde quasi umschreiben kann oder näher bringen kann. Was bedeutet das überhaupt, Sünde? Ich bin am falschen Ort. Nicht ich tue was Falsches und es wird bewertet, sondern mein Sein ist falsch.
Ich habe auch vielleicht auch ein ganz falsches Bild von mir und ein ganz falsches Bild von Gott.
Ja.
Wenn Jesus, also Luther übersetzt Jesus mit kehrt um, tut Buße, da klingelt ja schon ganz viel Moral auch mit. Ja.
Was zumindest so, vielleicht erstmal reinkam, vielleicht vorher gar nicht. Aber
Und dann steht ja dieses große Wort Metanoia. Mhm. Denkt größer, denkt höher von Gott. Aber wenn wir als Ebenbilder höher von Gott denken, dann müssen wir auch lernen, höher von uns zu denken. Hey, du bist zu was berufen. Ja, wir sind bei der Urwunde der Scham am Anfang gewesen. Ja. Die entsteht, Gott geht durch den Garten eben. Mensch, wo bist du? Hm. Und dieses Mensch, wo bist du, ist ja eigentlich auch ein Mensch, wer bist du? Hm. Und wer willst du eigentlich sein? Für was bist du gedacht? Ja, Psalm 139. Noch ehe ich bereitet wurde, hast du noch auf die Welt kam, hast du dir Gedanken gemacht, wie du mich bereitest, was du alles an Gaben in mich rein. Hey, was habe ich denn eigentlich zu geben? Wo werde ich denn schuldig, weil ich gar keine Ahnung davon habe, was ich zu geben habe in dieser Welt? Wo wäre ich unkonstruktiv, weil ich glaube, mich braucht's ja nicht. Wie andere haben was zu geben. So. Mhm. Und dann kommt eine unkonstruktive Haltung rein, weil ich glaube, ich kann ja gar nicht Licht bringen in diese Welt, was geben in diese Welt, ja. So, und ich habe manchmal Leute, die sagen, ich glaube nicht, dass ich dieses Licht, ja, weil ich immer sage, ich liebe dieses Bild. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und wir dürfen uns entzünden lassen mit unserer Person, mit unserem Wesen und dann zu Lichtbringern werden, ja, in diese dunkle Welt. Viele Leute, die sagen, boah, was habe ich denn für ein Licht zu bringen in diese Welt, ja, so. Und sagen, nein, du nimm was du hast, deine Scherben, deine Brüche, deine Gaben, deine Fähigkeit und bring das raus, das ist das, was du zu geben hast. Mhm. Und dann kommst du auch an den Ort, an den du hingehörst. Ja, so.
Sehr spannend auch so zu sehen.
Und vielleicht noch mehr gedacht, weil ich komme ja aus der lutherischen Kirche und ich habe das, war 17 in einer Kirchengemeinde, habe das auch geliebt, liturgische Gottesdienste zu feiern. Arbeite gerade an einem Konzept. Oh, das ist jetzt aber geheim. Es muss unter uns bleiben.
Bleibt unter uns. Es hört jetzt niemand.
Jetzt hört keiner zu.
Nein, natürlich. Kurz mal weghören.
Ich arbeite gerade im Rahmen von Jesus, der liebevolle Therapeut, an einem Konzept, 12 heilsame Orte in unserem Gottesdienst neu zu entdecken. Mhm. Alte Schätze. Mhm. Aber wie gesagt, sag's bitte nicht weiter.
Das weiß auch keiner.
So. Mhm. Und weil ich glaube, wir haben die großen Schätze, oder ich glaube, es tut Not, diese großen Schätze neu zu konnotieren, mit einer neuen Bedeutung, einer neuen Kraft neu zu entdecken. Liturgischer Gottesdienst ist oft so, da kommen Menschen zusammen, wir feiern Gottesdienst und dann sagen wir sind heute hier zusammengekommen, um miteinander Gottesdienst zu feiern. Und während wir hier zusammenkommen, dann stellen wir fest, wir sind schuldig geworden in Gedanken, in Worten, in Taten und wir stellen fest, wir können vor Gott nicht bestehen und. Und dann reden wir ganz viel drum, wie schlecht wir sind, wie gut Gott ist.
Mhm.
Wie wir versagen, wie wir unfähig sind und wie groß Gott ist. Immer dieses Ping-Pong-Spiel. Wir können nichts, er kann alles und.
Mhm.
So, und dann hören wir, Gott hat sich erbarmt. Ja, weil wir es ja nicht können, hat sich Gott erbarmt. Keine Frage, glaube ich theologisch. Mhm. Ja, aber was bleibt hängen? Darauf will ich hinaus.
Mhm.
Und dann hören wir den Gnadenzuspruch.
Mhm.
Dann gehen wir in die Woche im Wissen, dass wir nächste Woche das Gleiche wieder hören.
Mhm. Ist so, weil Liturgie.
Und verändern wird sich nichts.
Hm.
Es ist aber ein ganz tiefer, heilsamer Moment, festzustellen, ich darf ja Verantwortung für mein Leben übernehmen. Und diese Verantwortung heißt, ich habe was gemacht, ich habe das mal geliebt, ich habe eine Geschichte gelesen, da ist ein Pfarrer in ein Gefängnis gegangen und hat einen Mann besucht, einen jungen Mann, der seine Eltern umgebracht hat. Ja, so. Und dann beschreibt er, dass er dem zugewandt sein wollte, dass er empathisch sein wollte, dass er sagen muss, ja, versteh mal, wie das war, also ganz gewalttätiges Elternhaus und Eltern Alkoholiker, Mutter im Nachtleben und was weiß ich, was alles so. Und dann wollte ihm versucht dich zu verstehen, warum es zu dieser Tat kam. Ja, so.
Mhm.
Und dann springt der junge Mann auf und sagt, nein, stopp, es ist meine Würde, dass ich das getan habe und es ist meine Menschenwürde, dass ich dazu stehe.
Okay.
Mhm. Das ist der Moment, wenn wir zusammenkommen, miteinander Gottesdienst feiern und sagen, wir sind Menschen, Leid, Schuld, Tod gehört zu unserem Leben dazu.
Mhm.
Und es gehört zu meinem Menschsein, dass ich nichts verstecken muss, so wie der David erstmal versucht, als der Nathan kommt, Sachen ein bisschen die Sache so erzählen, und man kann man die Geschichte so ein bisschen, wenn du eine kleine andere Kurve erzählst, dann klingt sie schon immer ganz so schlimm, ja.
Mhm.
So, vielleicht hätte er sich selbst erklärend so verständnisvoll dargestellt. Den Reichen aus der Geschichte, den hat er nicht gnädig behandelt.
Ja.
So geht's nicht.
Ja.
Und ich glaube, es ist therapeutisch, wenn ich an einem Punkt komme, in einem heilsamen Moment, und Gottesdienste, hoffe ich, sind heilsame Momente, wünsche ich mir, sind heilsame Momente, indem ich an meinen eigenen Zerbruch komme und sage, mir gelingt Leben nicht, mir ist Leben nicht gelungen.
Mhm.
Manchmal kommen Menschen zu mir in die Beratung, die erzählen nur, dass sich irgendwas ändern muss. Dann sage ich, ja, was soll sich ändern? Und sie können es gar nicht genau definieren. Und manchmal müssen wir erst diesen Schmerzpunkt, diese Schuld, dieses Leid, diese Schwierigkeit erstmal rausarbeiten und sagen, ach, das ist das an der Veränderung. Ah ja, dann haben wir es jetzt. So. Und es ist die Würde des Menschen, nicht um ihn zu manipulieren, nicht um ihn klein zu halten, nicht um ihn in einem Machtgefälle zu gestalten oder klein zu halten, sektiererisch zu formen und meinem Willen auszudrücken. Na, und das geht's nicht.
Mhm.
Sondern es ist die Würde eines Menschen zu sagen, das ist dein Leben. Und du darfst dieses Leben anschauen. Du bringst deine Gaben mit, du bringst deine Scherben mit, du bringst Gelungenes mit, du bringst Misslungenes mit. Und das ist der therapeutische Raum. Du darfst jetzt hier mit all dem sein.
Mhm. Und dann noch dazu im Glauben natürlich durch die Kraft Gottes, dass es auch noch heiliger wird und heilsamer wird.
Ja, aber erstmal das Sein.
Ja.
Also, und dann hören wir was und wenn wir dann nicht einfach nur, was Liturgie ist, hören, sondern wenn wir wirklich mal hören, was dann passiert, dann hören wir in der Liturgie nicht, aber weißt du was, ich glaube, Gott wird sich dir erbarmen trotzdem. Nee, hören wir nicht.
Mhm.
Wir hören nicht, und jetzt schau mal, dass du ein netter Mensch wirst. Hören wir auch nicht. Sondern dann hören wir etwas, wo wir wieder bei dem landen. Glaubst du nicht, dass Gottes Güte dich zu umkehren? Dann heißt es, Gott hat sich erbarmt.
Mhm.
Das ist nicht ein er wird sich, sondern Gott hat sich erbarmt.
Hat's
du
gemacht.
Darfst sein und in diesem Licht dieser Liebe darfst du gesund werden. Musst du dich nicht zwanghaft verändern, sondern darfst dich verwandeln lassen und du darfst deine Würde sehen, in dem deine Vergangenheit sein darf und du in dem, im Wissen deiner Vergänglichkeit ins Gestalten kommst. Das ist die Würde des Menschen. Alles andere ist ein Abgeben einer Verantwortung. Abgeben Verantwortung an irgendwelche Pfarrer, Pastoren, Pastorinnen, Menschen, Seelsorger, wie auch immer, Therapeuten, keine Ahnung was. Oder Verantwortung abgeben an Gott, Schuld abgeben an andere Menschen, Partner oder keine Ahnung was. So, nein. Es ist die Würde des Menschen, dass zum heilsamen Moment des Gottesdienstes dass das Gelingen und das Misslingen gleichermaßen dazugehören.
Wow,
ist entschämend.
Das ist entschämend und das ist wirklich wieder ein ganz neuer Blickwinkel auf die Würde des Menschen. Wow, tief. Jetzt sind wir natürlich im Neuen Testament bei Jesus, der liebevolle Therapeut und natürlich auch in der Liturgie im Neuen Testament sozusagen. Wir sind aber ja bei David und Batseba und in der Urwunde der Schuldlast, was aber natürlich damit zusammenhängt. Und du hast da auch nochmal einen wunderbaren Gedanken formuliert.
Vielleicht kennst du das. Du hast etwas getan, das du nicht mehr ungeschehen machen kannst. Worte, die du bereust, Wege, die du falsch gegangen bist. Vielleicht lastet es bis heute auf dir, unausgesprochen, verdrängt, verleugnet. Vielleicht trägst du es wie ein Stein im Herzen. Vielleicht hast du versucht, es wieder gut zu machen oder einfach zu vergessen. Doch da ist diese Stimme in dir. Die Stimme, die dir sagt, du hast versagt. Du bist schuldig. Und manchmal glaubst du ihr. Schuld hat viele Gesichter. Manchmal kommt sie in Gedanken. Wie konntest du nur? Manchmal im Schweigen anderer. Oder in deinem eigenen Blick in den Spiegel. Und auch wenn du längst wieder funktionierst, bleibt ein inneres Zittern, eine Scheu vor Nähe, eine Angst vor dem, was ans Licht kommen könnte. Aber vielleicht beginnt genau hier ein neuer heilsamer Raum, ein Raum für Wahrheit, für Verantwortung, ein Raum für Gnade. Nicht, weil du es verdienst, sondern weil du Mensch bist, fehlbar, aber nicht verloren. Vielleicht darfst du aufhören zu fliehen. Wegzulaufen. Vielleicht darfst du beginnen, ehrlich zu sein. Ehrlich gegenüber dir selbst. Ehrlich gegenüber dem, der dich kennt und der trotzdem bleibt.
Heute Folge 5 unserer zweiten Staffel von Jesus, der liebevolle Therapeut. Ich bin schuldig, die Urwunde der Schuldlast. Die Geschichte von David und Batseba, 2. Samuel nachzulesen und im Psalm 51 auch. Und hast du noch geschrieben, welche Schuld trägst du noch in dir? Und was wäre, wenn du sie nicht länger allein tragen müsstest? Schöne Gedanken. Vielen Dank, Andi Weiß.
Vielen Dank, Stefan Schwabener.